Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Addicted to Life mit der wunderbaren Julia Normando. Wir sind wieder zurück, eine kleine Pause aus privaten Gründen, dann kam auch noch eine Krankheit dazu, aber Julia ist wieder auf den Beinen und zurück am Mikrofon. Herzlich willkommen in deinem Podcast, liebe Julia.
Hallo alle draußen, ich bin gesund, es kann weitergehen.
Genau. Und dann wollen wir natürlich auch direkt nahtlos anschließen an die letzte Episode. Es ging um dein Schmusi-Spusi, deine Gespielin, die mit dir in der U-Haft saß. Dann die drastischen Szenen aus der Gerichtsverhandlung. Der Richter gnadenlos, der irgendwie dir den Gar ausmachte. Aber das alles führt natürlich vor allen Dingen zu einer Geschichte, nämlich die U-Haft ist vorbei. Du bist jetzt rechtskräftig, heißt das so? Ja, rechtskräftig verurteilt. Und damit ist auch die U-Haft vorbei und es beginnt ein neuer Abschnitt. Erzähl, was ist dann passiert?
Ja, ihr Süßen, das ist mir neulich erst wieder eingefallen. Ich hätte es fast vergessen. Es ging nämlich nicht direkt von der San Diego U-Haft nach Terminal Island, wie das Federal Gefängnis von Los Angeles heißt, wo ich eventually hinkommen sollte, nach San Pedro, sondern vorher, aus was für Gründen auch immer, wahrscheinlich war keine Zelle frei im Terminal Island. Einige Insassen wurden verlegt nach San Bernardino, was auch ein Teil von Los Angeles ist. Ein ganz neu gebauter Knast, der auch katastrophensicher gebaut war, besonders gegen Erdbeben. Ein ganz schreckliches Gebäude, da wurden wir hingebracht. Und ich erzähle dies nur, um mal den Unterschied zu zeigen zu unterschiedlichen Staatsgefängnissen so in Amerika. Denn mit diesen 40 Frauen, da war ja immer Leben in der Bude. Da passierte, die 6 Monate sind ziemlich komischerweise ziemlich rasch vorbeigegangen. So, und jetzt wurden wir nach San Bernardino geführt, in diesen nagelneuen, erdbebensicheren Knast. Und da waren wir in Zellen, wie man das so aus dem Film Green Mile kennt. Nur eben alles neu, aber es sind diese
so diese vielen Stockwerke in der Mitte, so eine Schlucht und dann so Gänge überall Wächter und, genau, und Netze nur, dazwischen und sowas.
Ja, und keine, wie wir Glasscheiben da hatten in San Diego, dies waren einfach die Stangen, die brutalen Stangen und du konntest gegenüber zu den anderen gucken, aber nicht wirklich mit denen reden. Und vor allen Dingen waren wir nur zu vier, da waren immer 4 in einer Zelle. Und wenn die komisch war, das änderte ziemlich häufig, dann war das extrem einsam, extrem anstrengend, extrem kalt, genauso wie das Essen gehen dort. Es war alles nur aus Stahl gebaut, alles. Das war wirklich für mich die Vorhölle. Und das war wirklich das einzige Mal, wo ich drüber nachgedacht habe, mich umzubringen. Da habe ich wirklich überlegt, wie kannst du hier, ich kann nicht mehr. Das war zu viel.
Ist es da nicht auch ein Thema, dass man eine Tochter draußen hat? Also ich bin ja nun selber Vater, ich stelle mir diese Frage immer wieder, das muss doch irgendwie in so eine Bewertung mit einfließen, oder? War das einfach so trostlos und so end of the world?
Ist ja dann letztendlich, das ist ja das, was mich dazu gebracht hat, eben also wirklich nicht zu tun, weil ich mein Kind da draußen habe. Aber es war, ich würde das jetzt im Nachhinein Depression, also schlimme Depression nennen, weil wenn du Depression hast, was ich keinem wünsche, dann ist dir ja alles egal. Da ist dir ja sogar, da ist dir alles egal, auch deine Familie, sondern es ist nur, dass du weg willst aus der Situation. Und aber wie gesagt, ist nicht dazu gekommen. Ich habe nur meinen Anwalt angefleht. Ich sage, seh zu, dass ich hier rauskomme. Ich halte es nicht mehr aus. Also ich schätze mal, da war ich so 6 Wochen ungefähr drin. 6 bis 8 Wochen. Und dann wurde ich endlich abgeholt.
Von wem abgeholt?
von Sheriffs, Frauen, den Polizisten, die mich mit dem Auto, mit dem Privatauto, die sagen dir nicht vorher Bescheid, damit man nicht irgendjemandem Bescheid geben kann, dass du entlassen wirst, dass du dich entführt wirst, weißt du? Deshalb sind die auch in so einem normalen Auto und die Sheriffs haben auch keine Uniform an. Das waren zwei blonde, langhaarige junge Frauen und ich kam also quasi als Dritte dazu und hatte meine eigenen Sachen natürlich an. Und das erzähle ich auch so, weil da Folgendes passierte. Also ich hatte ja diesen wunderschönen Mantel an und diese tollen Klamotten, weil ich ja, wie gesagt, anschließend meinen Geburtstag feiern wollte an dem Abend, als ich verhaftet wurde. Und dann haben sie mir wieder die Kette um den Bauch und die an die Hände. Und dann um meine Plattformschuhe, diese berühmten hellblauen Plattformstiefel, darum haben sie Shackles gemacht. Also, dass ich kaum laufen konnte. So wirklich eine Klock, Klock, Klock. Und du fühlst dich auch in dem Moment, du fühlst dich, als hättest du Millionen Menschen umgebracht. Weil es ist einfach so.
Es wirkt so unverhältnismäßig.
Ja, es ist so erniedrigend auch. Das ist so erniedrigend, weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sich einer Schuld bewusst ist. Ich war mir ja nur dadurch, dass der Typ mich reingelegt hat, keiner Schuld bewusst. Und so wäre ich, sage ich jetzt mal, oh, ich bin eine schreckliche Heroin-Dealerin. Ja, okay, dann muss es so sein. Aber ich war mir ja keiner Schuld bewusst, obwohl das natürlich auch falsch war. Natürlich war ich auch mitschuldig. Jedenfalls sitzen wir im Auto, ich hinten gefesselt und vorne die beiden blonden Frauen. Und dann muss ich leider, das sind ja anderthalb Stunden von San Diego nach San Pedro, Los Angeles, muss ich pinkeln. Leider. Und die fahren an eine Tankstelle ran und du kannst dir so vorstellen, ein großes Auto mit drei blonden, langhaarigen, wie die Tank, da gab es noch Tankwarte und wie die Typen, alles glotzt. Als dann die eine aussteigt, hinten die Tür aufmacht und ich meine beiden Füße mit diesen Plateaustiefeln raus, klack, auf den Zement und die Dinger rasseln. Die Ketten rasseln.
Das hätte ja auch ein modisches Accessoire sein können.
Ja. Und wirklich in dem Moment hatte ich natürlich die Attention von der ganzen Tankstelle. Und dann hat sie unten das aufgeschlossen, aber die schlurften natürlich mit die Ketten und dann hatte ich das ja noch um den Bauch. Die Kette, die haben sie natürlich nicht abgemacht. Und dann schlurfte ich so mit meinen schönen langen blonden Haaren und natürlich und toll angezogen. Und dann das muss wie ein blanker Hohn ausgesehen haben. Und dann sind die beiden Sheriffs mit mir aufs Klo, ich musste zum Glück nur Pipi machen, haben mir den Hintern abgewischt, weil ich es ja nicht konnte. Ja, unvergesslich. Und dann,
aber auch ein bisschen fair, finde ich. Also ich finde, wenn man jemanden so verpackt, dass man dann hinterher auch zu Pflegemaßnahmen herangezogen wird, ich finde, das hat was von ausgleichender Gerechtigkeit.
So ungefähr. Ja. Und dann kommen wir da rausgeschlurft und die ganzen, die da alle, das Bild sah aus, wenn das ein Film wäre, als wären die alle so stehen geblieben. Keiner ist weggefahren, keiner hat was gemacht. Alle standen mit offenem Mund und starrten uns drauf. Ja, das war wirklich so. Und ich dann so schlurf und ich. Und der eine langhaarige Tankstellen-Heini, der mir am nächsten stand, sagte, oh my God, what did you do? Also, I'm not a serial killer, I just sold some drugs to a cop.
Oh.
Ja, das habe ich dann noch schnell rausgerissen. Nur ein paar Drogen verkauft, ich habe keinen umgebracht. Und dann haben sie mich wieder eingeschnallt, zugefesselt und rein hinten ins Auto. Aber ich kann nur sagen, das ist so in meinem Kopf eingebrannt, weil das wirklich so erniedrigend war. Und So, jetzt geht das war die Episode, jetzt geht es weiter. Ich habe ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja keine Ahnung. Ich stelle mir so ein Gefängnis vor wie in Deutschland, wie man das im Fernsehen mal gesehen hat. Ich habe ja noch nie ein Zuchthaus oder so gesehen, außer im Film. Und hatte keine Ahnung, wie das aussehen wird. Und dann, das glaubt ja dann auch immer keiner, dieses San Pedro ist im Hafen von Los Angeles und es ist so eine Halbinsel. Und an der Spitze der Halbinsel, da stehen ein paar Villen, da wohnen die Gefängnisdirektore und auch ein paar Mitarbeiter. Und dann ist es ein ziemlich großes Gebiet. Vorne sind vier große Watchtower. Und auf der Männerseite sind ungefähr 600 Männer, so um den Dreh. Das ist verbunden miteinander. Und auf der Frauenseite sind zwischen 100 und 150 Frauen. Und dann ist es wirklich nur ein Stacheldraht, also ein normaler Zaun mit oben Stacheldraht um das ganze Gebilde. Und ansonsten, und das ist, wie gesagt, direkt am Wasser. Direkt am Wasser. Es ist eigentlich wie im Urlaub, wenn die Watchtowers nicht wären. Und dieses Gebäude der Männer ist ein ziemlich großes, festes Gebäude, wie man sich eventuell in Zuchthaus vorstellt. Aber der Frauentrakt hat vier einzelne Gebäude, die aussehen, sage ich mal, wie ein Seniorenheim. So, und du kannst nicht erkennen, dass das ein Gefängnis ist. Noch bis auf den weiter ringsherum den Stacheldrahtzaun. So, und dann kamen wir da an und dann sah das auch aus, weil alle, die meisten Frauen waren draußen, sonnten sich auf dem Fußballfeld, liefen in Bikinis rum und also ich dachte, ich bin im Sommercamp angekommen, obwohl natürlich dazwischen die bösen, großen, also es war wirklich so, die schwarzen Gefängniswärterinnen, das waren die übelsten. Die waren, und besonders wenn du weiß und hübsch warst, das mochten sie überhaupt nicht. Und die nehmen wir uns jetzt mal richtig vor. Und Deutsch war auch so ein Ding. Entweder war ich total beliebt oder gehasst. Also das war so ein Zwischending. Und ja, dann wirst du erst mal aufgenommen und kriegst eine Zelle zugewiesen, wo ich auch wieder sagen muss, die Zellen sind nicht, wie man sich das hier, es sind Zimmer, die gar nicht verschlossen werden können, die sind offen und du hast ein Fenster, wenn du Glück hast, zur Seeseite. Also deshalb, ich sage immer wieder Sanatorium. Und da drin sind keine Stangen oder da drin ist nichts, was aussieht wie ein Knast. Es ist zweimal am Tag Zellzeit, da musst du in deiner Zelle sein, um 7 und dann um 16 Uhr. Und da musst du auf Zimmer sein, wird richtig gezählt. Und es sind häufiger Frauen über den Zaun irgendwie weggekommen, sind geflüchtet, haben das irgendwie geschafft. Jedenfalls, das ist ja so die äußere Beschreibung. Ach ja, und dann bin ich, wurde ja aufgenommen. Und ich bin in dem Zimmer, wo sie mir Knastkleidung erstmal geben, weil ich hatte ja noch nichts anderes. Und dann klopfte das an das Fenster da. Und ich gehe hin und mache das Fenster auf. Und da ist eine gute Freundin von mir aus Hollywood. Ich wusste gar nicht, dass die verhaftet war. Die saß.
Moin.
Ja, hi. Hi, Julie. Was machst du denn hier? Und sie saß schon ziemlich lange drin für Kokain. Eine bildschöne Frau. Und völlig durchgeknallt, auch Holly. Und Holly Myers erklärt mir dann, worauf ich aufpassen muss. Die hat mir erstmal die inneren Regeln erzählt. War ja zuerst.
Die informellen Do's and Don'ts.
Ja, genau. Weil es waren überwiegend Schwarze. Nee, Quatsch. Überwiegend Mexikanerinnen und dann Schwarze und die wenigsten Weißen. So, und dann ist es ja auch mal ein Unterschied. Ich war ja zum Glück im Federal Prison, wo, sage ich mal, wie will ich das ausdrücken, es gab keine Mörder. Es gab keine richtig brutal, gab es auch, aber sehr wenig, brutalen, bösen ja, die dich, die nicht ganz dicht sind und dich auch verprügeln oder so. Sowas gab es nicht. Es war Steuerhinterziehung. Die schlimmsten eigentlich im Federal Prison waren die Drogendealer, wozu ich ja auch gehörte.
Also niemand, der sozusagen so echt gemein war im Sinne von, ich tue anderen Menschen was Böses, ja, sondern mehr so, sind gegen Regeln gelaufen, die...
Ja, genau. Okay. Checkbetrüger und weißt du, was ich meine? Schon kriminell, aber nicht super böse, will ich das mal nennen. Und das
keine war, Gangs oder Banden oder sowas.
Die war leider doch da. Natürlich unter den Drogendealerinnen, die das Dealen im Knast übernommen haben. Na, und das waren Mexikaner. Oh. Die hatten meist das Sagen. Die hatten das in der Hand.
Okay.
Aber ich wäre ja nicht Julia Normando, wenn ich nicht mein übliches Glück hätte. Am ersten Abend, ich werde dem Gebäude, das Palms hieß, Palmen, zugewiesen. Und am ersten Abend gehe ich vor zu der einzigen lesbischen Wärterin, Mrs. Anderson, die auch total cool war. Und das Erste, was sie sagte, als sie mich sah, war, you don't belong in here. What the hell are you doing in here? Und in Rick plausch ich so mit ihr. Das war im ersten Stock und ich gucke, da hinten ist L.A. und hier ist das Meer. Es ist wirklich, dass du im Knast bist, denkst du wirklich da keine Minute. Und dann steht draußen auf der Terrasse, sehe ich eine Frau und das knallte gleich wie eine Bombe. Eine bildschöne Kubanerin und natürlich auch Junkie und Dealerin. Und zu Hause, Hausfrau und Mutter, alles normal, aber eben erwischt beim Einbruch, glaube ich, für Drogen.
Und, okay, das ist aber schon auch außerhalb des Normal.
Ja.
Hausfrau und Mutter normal, also naja, Einbruch.
Nee, also...
nee, also, natürlich. Wie soll ich sagen?
Sag mal, es gibt ja Familien, die eben ganz normale Familien sind, Mama geht zur Arbeit, aber diese Mama war auch, glaube ich, meine gute Mutter, ist aber einbrechen gegangen, um für die Drogen zu sorgen. Sowas gab es da schon auch. Aber okay, auch wiederum, sie war ähnlich wie ich, ein armer Junkie und musste zusehen, wo sie bleibt sozusagen. Nur ist ein bisschen too greedy geworden, ich bin reingelegt worden und dann gab es eben auch so Schicksale, wo eine war in unserer Clique, wir waren nachher eine Clique von 6, die sich richtig gut verstanden und eine davon, das war so eine ganz zarte Püppi und das war eine Hardcore-Dealerin, wenn die Geschichten erzählte, wie sie in Big Time dealt, dann wurde mir ganz anders. Also eben auch mit Waffen und filmreif, alles filmreif. Und sie war so eine ganz zarte, hübsche Püppi. Aber da, das war auch die härteste in der Gruppe. Also wenn da irgendwas schief lief, dann sagte sie so manchmal, oh, ich habe gehört, die und die aus dem Gebäude ist eine Verräterin. Und ich weiß, dass die heute Nachmittag einen Telefontermin haben. Dann gehen wir mal, dann ziehen wir mal alle los. Die muss ordentlich auf die Fresse kriegen. Und ich weiß, dass das erste Mal passierte, als die Susan hieß, die Kleine, als die das sagte, da sagte ich, oh Susan, I'm awaiting a phone call too. I'm awaiting a phone call too. I am not coming. Und von da an war denen klar, mit mir geht sowas nicht. Aber sie haben es akzeptiert.
Lucky you.
Die haben dann so gesagt, oh, da ist wieder eine. Und dann sagten sie schon, ach ja, wir wissen, du hast einen Telefonanruf. Dann geh mal.
Auch gut.
Also das waren so die schlimmsten Sachen, die passierten. Aber die haben sie dann, sage ich mal, nur verprügelt oder so. Aber es gab die Frauen, die gehasst wurden. Und das war zum Beispiel, waren ja so Sachen, man durfte seine eigene Kleidung reingeschickt bekommen. Und meine Freundinnen haben natürlich gepackt, damit ich jeden Tag wenigstens schöne Sachen anziehen konnte. Also hatte ich meine Zelle, mein Zimmer, voller geiler Klamotten. Und wenn dann eine Big Black Mama reinkam und sagte, oh, my husband is visiting me this afternoon. Can I borrow this dress or can I borrow that? Und habe ich immer gesagt, help yourself. Such dir was Schönes aus, wo du gerade reinpasst.
Ich wollte gerade sagen, war das denn so One-Size-Fits-All-Kleidung? Oder?
Aber irgendwas fanden sie immer. Oder ein Schmuckstück oder was. Habe ich immer alles wiedergekriegt. Aber ich war immer großzügig. Dadurch ist mir aber nie was passiert. Und die anderen Weißen, die härter waren als ich, die haben sie dann schon in der Dusche überfallen und mit Rasierklingen beschnitten und sehr böse Sachen gemacht. Also ziemlich böse sind da auch passiert. Aber ich war ja stehen geblieben bei Gigi, bei meiner Kubanerin.
Ja.
Ja, die sah ich und sie sah mich und das Feuer brach los. Und lange Rede, kurzer Wahnsinn, sie wurde meine Freundin und sie war die Anführerin der mexikanischen Gang.
Wow.
Was? Ja, sie war da.
Was für ein Glück. Jedenfalls, ja. Solange die Liebe läuft. Schlecht, ja, wenn das nicht mehr funktioniert.
Ja, dann muss man aufpassen. Aber sie war schön, sie war cool, sie war frech, sie war toll. Und und sie hatte ein Zimmer schräg gegenüber von mir. Also das war alles perfekt. So, jetzt ging es ja dann langsam los. Ich hatte die 10 Jahre und dann Drogen gab es. Die wurden von links und rechts angeboten. Alles, was du haben wolltest. Es war teilweise so, ich habe vormittags Besuch gekriegt. Besuchszeit war von morgens um 8 bis abends um 8. Und da konnte man schön draußen sitzen am Meer, an den Bänken, aber nur der Zaun zwischen uns. Und dann habe ich manchmal vormittags aus L.A. Besuch gekriegt. Die haben mir Geld gebracht. Ich habe das in meine Mumu geschoben, bin wieder zurück, weil wir wurden ja natürlich durchsucht nach jedem Besuch, mal mehr, mal weniger. Und dann habe ich auf dem Hof gescored, das heißt gekauft, was immer die wollten. Meistens war es Koks. Und dann habe ich nachmittags wieder Besuch gekriegt, haben die mich nochmal besucht und dann habe ich denen das Koks gebracht. Die sind wirklich von
L.A. Die sind in Knast gefahren, um sich Drogen zu beschaffen. Das ist wirklich Vreen.
Ist das nicht wahnsinnig? Das habe ich mehrmals gemacht. Das kann auch immer keiner glauben. Das ist wirklich unglaublich. Und wie sie reingekommen sind, fragt sich ja wohl auch jeder. Also ich habe, das kam immer darauf an, welche Polizistin am Durchsuchen dran war. Man wusste, dass man kannte sie ja. Einige haben in den Mund geguckt, die meisten nicht. Und ich habe meistens mir Geld bringen lassen. Das habe ich ganz weit in den Mund geschoben. Die meisten haben es natürlich in Ballons verschluckt, Heroin und Kokain. Und dann wieder ausgekotzt und dann auf dem Hof verkauft. Aber ich kann leider ganz schwer mich übergeben. Deshalb ging die Nummer bei mir nicht.
Ist ja auch verdammt schwierig, wenn sowas mal kaputt geht, ne? Also es ist ja nicht ganz ungefährlich. Also mal abgesehen von dem Ekelfaktor.
Ja. Pass auf, es ist unglaublich. Und manchmal, als die Zeit noch wirklich schlimm war und ich dachte, ich habe die 10 Jahre vor mir, da war mir auch alles egal. Und dann habe ich manchmal Besuch gekriegt und die hatten unterm Picknicktisch die gefüllte Spritze und haben sie mir ins Bein gejagt. Ja? Und leben gerade so viel, dass ich schön high war, aber nicht, dass die Bullen das merken. Das haben wir immer ganz gut hingekriegt. Oder ich habe es mir zwischen die Beine geschoben. Das war ja auch noch eine Möglichkeit. Aber das war gefährlich, weil wenn die bei der Durchsuchung, wenn du auch nur falsch geklimpert hast mit den Wimpern, dann haben sie sofort eine Krankenschwester bestellt von der Männerseite, die dir dann zwischen die Beine gegangen ist. Und das ist. Und dadurch, dass ich ja als Schmugglerin tätig war, jahrelang vorher, hatte ich ja ein sehr gutes Gespür und bin dabei niemals erwischt worden. Niemals, wenn ich was reingeschmuggelt habe. Und dann kam ja die nächste Nummer. Du kamst vom Picknicktischen am Strand, dann gingst du dann durch die Kontrolle der Polizei, die dich durchsucht haben. Und dann gingst du raus auf den Hof. Und das ist ja auch kein Innenknast, weißt du, weil es war ein großes Fußballfeld und das war ja wie ein Seniorenheim. Ganz viele Palmen, das sind eben Palmen und wirklich schön war das. Aber dann, wenn die Leute dachten, so, die kommt jetzt mit was, stand rechts die schwarze Bande und links die mexikanische Bande. Na, und wehe, du hattest kein Protektor. Na, dann wurde es schlimm. Dann haben sie dich ins nächste Badezimmer geschleppt und dir das irgendwo rausgenommen. Aber ich hatte ja meine Gigi. Die
Kubanerin.
Die hat dann immer mein Leben gerettet. Oh, haben wir schon wieder so viel Zeit verbracht.
Ich würde sagen, die Lebensrettungsgeschichten, die sparen wir auf fürs nächste Mal.
Ja.
Und ich finde, es ist auch ein schöner Moment, in dem die Spannung gerade genug reicht, um noch zu wissen, okay, was kommt jetzt Lebensbedrohliches. Ich danke dir von Herzen, Julia, für diese aufregende Geschichte aus dem, ja, was war das? Sowas wie ein Internat unter Palmen, kann man sagen, mit organisierten Drogen.
Unfassbar. Ja, unter Palmen, aber schon mit Gesetzen, ja. Und das, es war schön, dass es so ein schöner Ort war, optisch. Aber die Gesetze da drin und die auch Mitinsassen, das konnte schon sehr gefährlich sein. Aber darüber hört ihr nächstes Mal mehr.
Davon nächstes Mal mehr. Für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die dir da draußen unter den Nägeln brennt, dann findest du unten in den Shownotes natürlich auch eine E-Mail-Adresse, der den direkten Kontakt zu Julia herstellt. Ich danke dir, Julia, dir da draußen fürs Zuhören und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Bye, bye.